Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cashflow Conference Podcast-Serie. Ich bin heute zu Gast in Berlin und darf freundlicherweise mich ins Studio setzen bei der Anais. Anais, vielen Dank, dass wir uns heute bei dir im Studio breit machen dürfen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast und ich freue mich, dich hier in unserem super professionellen Studio zu begrüßen.
Ja, also aus der Perspektive des Zuschauenden sieht es sehr professionell aus. Was dahinter steht, das muss man ja nicht immer unbedingt zeigen.
Genau, wir zeigen es manchmal, aber genau, man kann es ja verraten. Ne? Wir sind hier bei uns im Schlafzimmer und gucken hier auf unser Bett, aber was ihr seht, das sieht super professionell aus.
Genau, so muss es ja auch sein. Und darum geht es ja heute auch gar nicht, sondern es geht ja mehr um Immobilien und vielleicht auch ein bisschen um eure Firma Happy Immo und alles, was so außenrum passiert. Vielleicht mal um zu starten, nicht jeder kennt euer Business-Konzept, vielleicht kannst du mal kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, was ihr so macht.
Also wir sind Happy Immo und wir sind die einzige Educational-Plattform in Deutschland von Frauen für Frauen zum Thema Immobilien und Maya und ich, wir haben Happy Immo gegründet vor 3 Jahren, weil wir beide aus der Immobilienbranche kommen, arbeiten seit 15, 20 Jahren eben in der Immobilienbranche, ja, sind da ziemliche Profis und sind auf wenige Frauen gestoßen, die auch in Immobilien investieren. Also die in der Immobilienbranche wird es vielleicht langsam besser. Im Privaten, wenn man auf Wohnungsbesichtigungen geht oder sowas, ist man schon oft die einzige Frau. Und wir haben uns gedacht, woran liegt das? Und wir müssen das ändern. Und haben deshalb den Happy Immo Club gegründet.
Und du sagst, ihr seid beide schon lange im Immobilienbusiness. Das bedeutet, ihr habt super viele Erfahrungen gemacht. Und was war da euer beruflicher Hintergrund oder vielleicht maßgeblich mal deiner? Wo hat es bei dir angefangen? Wo ging es hin? Was ist da so passiert?
Also ganz früher habe ich Architektur studiert. Und wollte, ich habe mir gar nicht so wahnsinnig viel bei gedacht. Ich habe irgendwie gedacht, Mathe und Kunst finde ich gut. Dann bin ich da reingerutscht und fand ganz toll, wie man Leben verändern kann über Architektur, ne? Also über Städte, über Quartiere. Und das war so mein Plan. Ich wollte Städte verbessern und tolle Quartiere und tolle Lebensräume schaffen für Menschen in Städten. Und dann bin ich nach China gegangen, weil ich gedacht habe, in China kann man eben die größten Projekte und die am schnellsten Sachen realisieren. Und habe dann gemerkt, dass Architekten ganz oft ausführen, was jemand, dem Immobilien gehören, ihnen sagt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich jetzt wirklich was verändern will, nach dem, wie ich mir das vorstelle, dann muss ich Immobilieneigentümerin werden.
Wo warst du denn in China?
Überall. Also ich war vor allem in Shanghai und Peking, aber hatte tatsächlich so ein Projekt von der GIZ, also die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit hieß sie damals, mit dem wir 12 chinesische Großstädte, die aber wirklich keiner kennt, also so groß sind sie nicht, aber alle über 5 Millionen groß.
Also wesentlich größer als das, was wir als Großstadt bezeichnen
schon. Genau. Da war der Plan, die interessant zu machen für den internationalen Immobilienmarkt. Und das war auch super spannend. Also ich war da wirklich in Städten, wo ich nie hingekommen wäre und habe da sehr viel gelernt und gesehen.
Wir waren erst vor einem halben Jahr in China, weil wir Solarpaneele produzieren lassen da für unsere eigene Solarfirma. Wir waren auch in einigen Großstädten, die sehr groß waren und die ich auch sonst nicht gesehen hätte. Aber es ist spannend zu sehen, vor allem im Hinterland, wo dann keine Europäer mehr sind. Da ist dann richtig spannend und richtig witzig, wenn man so wirklich im innersten China ist. Ja, ist auf jeden Fall ein großer Schritt von Deutschland nach China, gerade in dem Immobilienbereich. Und als Frau, wie ist es da als Frau im Immobilienbusiness in China?
Das ist eigentlich relativ, also China ist ja kommunistisch und von daher würde ich sagen, dass man da als Frau, weiß ich nicht, ich glaube, das ist das Gleiche, ob man jetzt, ich glaube, Europäer zu sein ist was Besonderes und ob jetzt Mann oder Frau ist dann am Ende eigentlich egal.
Du meinst, du hast dann als Europäerin schon einen Bonus einfach, weil du daherkommst.
Genau, irgendwie schon. Ich glaube aber, dass sich das auch verändert, ne? dass man als Europäerin oder Europäer jetzt, also ich glaube, Chinesen sind schon sehr, sehr stolz, ne? Und wissen auch, was sie können. Und als Europäer ist man da gar nicht mehr so der, also ob man da noch so einen Bonus hat, weiß ich eigentlich gar nicht.
Ja, das ist richtig, relativ interessant, was du sagst. Das erste Mal, als ich in China war, dachte ich das auch noch, weil da war so ein bisschen der europäische Mindset noch vielleicht noch ein bisschen überheblicher. Und das letzte Mal, als wir jetzt dort waren, waren wir in den Solarfabriken. Dann habe ich gedacht, hey, die Firma sieht so cool aus und die ist so krass aufgebaut innen. Ich weiß nicht, ob eine deutsche Firma da mithalten kann.
Oder? Ich glaube nämlich auch. Also inzwischen gehen wir dahin, um zu lernen.
Ja, es hat sich schon ein bisschen gedreht. Das ist schon spannend zu sehen. Das heißt, du bist dann aber aus China kommend, hast du Megaprojekte gemacht. Und aktuell ist es ja so, dass die Kundinnen, die bei euch quasi den Workshop machen oder Coachings, die kaufen ja wahrscheinlich jetzt nicht den Wolkenkratzer mit 900 Stockwerken.
Das stimmt. Nee, also das, genau, ich war in China, habe große Projekte gemacht, bin dann erstmal zurück nach Deutschland gegangen, habe nochmal Immobilien studiert, weil ich ja eben Eigentümerin werden wollte und habe dann für die größten deutschen Projektentwickler gearbeitet und hatte da tatsächlich auch diverse Wolkenkratzer als meine Projekte. Mhm. Also als letztes waren das 3 Hochhäuser neben der Zeil in Frankfurt mit roundabout 500 Wohnungen, die wir da gemacht haben. Aber ich habe das immer für jemand anderen gemacht, ne? Also immer für jemanden, das waren tolle Unternehmer, aber es waren eben Unternehmer, denen die Firma gehört hat und für die habe ich diese Wohnungen entwickelt, ne? Mhm. Also Grundstück gekauft, gebaut, bauen lassen, verkauft und habe das aber nicht für mich gemacht, ja? Also klar habe ich da gut verdient, sehr gut verdient, aber bei denen ist natürlich deutlich mehr in der Tasche geblieben.
Keine Frage, ja. Genau. Das heißt, hast du vom Projektablauf, hast du das verantwortet, die ganzen Projekte? Hattest du da einzelne Positionen, wo du gesagt hast, hey, das ist mein Steckenpferd, da bin ich richtig, richtig stark drin?
Genau, also ich habe angefangen, ne, als ganz normaler Junior und habe da nur einzelne Bereiche geleitet. Mhm. Und irgendwann war ich dann in NRW für einen Entwickler tätig und habe da die Akquise verantwortet. Und dann kam irgendwann mein erstes Projekt, das ich von A bis Z gemacht habe. Das war das Jobcenter in Mettmann. Mhm. Da habe ich das Grundstück gekauft, die Planung quasi veranlasst, bauen lassen und das Grundstück dann, also vermietet.
Wie das viel Jobcenter. BGF war das? Weißt du das noch?
Das war nicht so groß. Ich glaube 10.000 ungefähr.
Je nach Relation ist es nicht so groß. Für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich unfassbar riesig.
Ja, das kann sein. Aber für meine Projekte war das noch ziemlich klein, okay. So, also das. Und danach kamen dann eben die großen Projekte. Ich bin dann nach Frankfurt gegangen und habe für den größten Hamburger Projektentwickler für Becken, weiß nicht, ob du die kennst, die sitzen an der Alster, ne, mit dem großen Löwen, die Frankfurter Niederlassung aufgebaut und geleitet. Da waren es eben dann 3 tolle Wohnhochhäuser an der Zeil und 2.
Das ist ja auch von der Lage her total krass.
Genau. Und 2 also Zentralen für 2 Versicherungen in Offenbach und Wiesbaden gebaut. Solche Sachen. So, aber dann habe ich mir überlegt, ich muss jetzt auch irgendwas für mich selber bauen und entwickeln und habe angefangen, in Wohnungen und Immobilien selber zu investieren.
Das heißt, wann hattest du deine erste Wohnung für dich gekauft?
Viel zu spät, mit 33, als ich schwanger war. Nee, gar nicht, ich war nicht schwanger. Ich hatte meine erste Tochter gerade geboren, war in Elternzeit und habe mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie, falls ich jetzt hier doch nicht mehr zurückgehe in den Job oder irgendwie, weil ich hatte so ein paar Themen, dass ich wollte auf jeden Fall zurück in den Job, weiter Karriere machen und so weiter und hatte aber das Gefühl, dass man als Mutter nicht mehr die gleichen Chancen hat wie vorher. Mhm. Und irgendwie wollte ich mir so einen Plan B aufbauen, ja. Also für den Fall, dass in der Firma nichts mehr wird, dass ich dann von meinem eigenen Geld oder von dem, was ich mir aufgebaut habe, leben kann. Und deswegen habe ich dann eben mit Baby vorm Bauch ganz viele Wohnungen mir angeguckt, was eigentlich auch total praktisch ist, weil man in Elternzeit ja auch viel spazieren gehen muss oder mit Babys. Genau, und dann habe ich meine erste Wohnung gekauft.
Und vielleicht von den Rahmendaten, wie groß war die, was hat die gekostet?
Die war 70 Quadratmeter groß, 250.000 und in Offenbach, ich komme aus Frankfurt und Offenbach ist so ein bisschen die unbeliebte Nachbarstadt.
Es gibt ja Frankfurt auch hier in der Nähe von Berlin.
Genau, Frankfurt am Main.
Genau.
Und das war ein Platz, der damals noch so ein ziemlich, also da gab es schon so, ich will, also es war jetzt kein Drogenplatz oder so, aber es war jetzt nicht so der
beliebte. Ein paar Casinos, paar nicht so gute Wirtschaften.
So in der Art, genau. Und inzwischen ist da einer der beliebtesten Wochenmärkte vom ganzen Rhein-Main-Gebiet. Also die Frankfurter fahren nach Offenbach zu diesem Marktplatz und gehen da auf den Markt. Also es war wirklich ein mega Investment, würde ich sagen.
Das heißt, deine Erfahrung damit ist gewesen, dass du vielleicht eine C-Lage gekauft hast, die sich in eine B- oder vielleicht sogar eine A-Lage entwickelt hat.
Genau.
Ja, spannend zu sehen, weil ich häufig mal den Ansatz von vielen Investoren und Investorinnen, die ganz früh sagen, hey, ich möchte jetzt sofort eine Immobilie kaufen, 110% finanziert, Cashflow positiv und am besten, kommt die Off-Market. Das sind so die Triggerwörter, die jeder hören möchte oder die leider irgendwie im Internet beigebracht kriegen und manchmal ist es ja auch so, dass ich einfach ein bisschen Zeit mitbringen muss.
Genau, ich glaube auch. Ne? Also das hören wir auch immer. 110% Finanzierung in A-Lage und top vermietet. Und ich glaube, das sind dann so die Investments, die kann jeder und die sind dann natürlich auch total teuer. Also die werden auf gar keinen Fall eine hohe Rendite erwirtschaften. Und ich glaube, wenn man irgendwie eine hohe Rendite will, dann muss man sich schon selber überlegen, wo sucht man und wo kann sich eine Lage eben entwickeln.
Ja, und vor allem auch, wie bilde ich mich dahingehend weiter, um das Ganze zu können. Was ich bei euch ja häufig sehe, auch online, ist, dass ihr sehr offen seid mit der Art und Weise, wie ihr renoviert. Hey, guck mal, hier haben wir anstatt Fliesen rauszuschlagen, die Fliesen lackiert und hier haben wir mal gestrichen und hier haben wir das und das gemacht. Und das empfinde ich persönlich immer als sehr hilfreich, weil also ich bin auch jetzt schon viele Jahre in dem Geschäft und habe leider noch nicht so große Hochhäuser gebaut wie du, aber vielleicht kommt es noch. Und muss sagen, dieser praktische Ansatz, nicht nur dieses theoretische Blabla, das sich in verschiedensten Instagram-Reels durchs Internet wälzt, sondern auch wirklich, hey, guck mal, nimm die Farbe, mach das, so sehr praktisch, ist super hilfreich für die Leute.
Also tatsächlich ist das auch genau unser Ansatz, ja, weil wir glauben, dass man sich ganz viel Wissen ergoogeln kann und überall anschauen kann, aber das ist ganz viel Wissen, das man im Endeffekt gar nicht braucht. Manchmal sind bei uns Frauen wirklich total überfordert, weil sie viel zu viel Wissen haben und gar nicht mehr wissen, wo sie jetzt anfangen sollen. Mhm. Ja, und deswegen versuchen wir, unser Wissen zu reduzieren und wirklich nur das zu vermitteln, was man auch wirklich braucht am Ende. Ja. Und was wir auch sehen, ist, dass ganz oft Menschen denken, sie müssen eine Wohnung, um sie zu vermieten, eine Kapitalanlage, perfekt herrichten, ja, so wie wenn sie einziehen wollen. Ja. Und das ist gar nicht der Fall. Also wir sagen immer, probiert doch erstmal, ob nicht Menschen die Wohnung, so wie sie jetzt ist, gerne übernehmen wollen und die für sich selber renovieren wollen. Ja. Zum Beispiel die Wohnung, in der wir jetzt sitzen, die ist auch gemietet, wir mieten auch. Und wir haben die Wohnung übernommen, Vermieter meinte, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ihr könnt die Wände schwarz streichen. Und das haben wir auch gemacht, ja. Und das ist ja total super, wenn du als Mieter irgendwie die Wohnung so gestalten kannst, wie du es möchtest, anstatt dass du vom Vermieter für viel Geld was hergerichtet bekommst und das trifft dann gar nicht deinen Geschmack.
Ja, das stimmt wohl. Sehr spannend, ja. Und die Leute, die bei euch im Club drin sind, wie funktioniert das Ganze? Also vielleicht kannst du das Konzept auch mal erklären.
Also bei uns im Club sind nur Frauen erstens mal, also wir sind wirklich von Frauen für Frauen, das ist gar nicht gegen Männer, das ist einfach, weil wir gemerkt haben, Frauen brauchen einen Safe Space und Frauen müssen irgendwie erstmal auf die Idee kommen, in Immobilien zu investieren und dann haben Frauen ganz oft das Gefühl, dass sie blöde Fragen stellen, was aber sind nie blöde Fragen, ne? Aber dafür wollen wir eben einen Raum schaffen, in dem man diese Fragen einfach stellen kann und gute Antworten bekommt und das ist auch das Wichtigste von uns, also unser Club ist, es gibt, wir haben Online-Videos. Wir haben erstens mal, es gibt die Happy Immo Methode, wie kaufst du dir deine erste Wohnung? Das sind 11 Folgen, 11 Schritte, ne? Also von Mindset, Suche, Lage, Finanzierung, Kalkulation, Technikcheck, Kaufvertrag, Mietvertrag, Verwaltung, so, ne? Das sind ungefähr die Folgen. Ja. Dazu gibt's Videos, die man sich angucken kann. Das sind Videokurse, einmal als Crashkurs, also indem man auf eigene Weise sich das anguckt, im eigenen Tempo oder einmal als Bootcamp. Da nehmen wir die Frauen richtig an die Hand. Da gibt's jede Woche einen Call mit Maya und mir. Es gibt auch One-on-Ones mit Maya und mir. Wir haben ganz viele Vorlagen, die haben wir allerdings in beiden Kursen. So, also so lernt man erstmal, ja, alles Immobilienwissen. Ja. Aber das Wichtigste ist wirklich unser Club. Und unser Club ist tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe oder wir haben diverse WhatsApp-Gruppen, in denen mehrere hundert Frauen drin sind, die ihre Fragen stellen, ne? Oder die Videos zeigen von Wohnungen, die sie gerade, hey, guck mal, ich habe mir gerade diese Wohnung angeguckt, hier ist dieser Fleck, was meint ihr, ist das Schimmel? So, ne? Also da, und dann gibt es dann direkte Hilfe von uns. Wir haben da einige wirklich tolle Expertinnen auch drin. Also wir haben, ich würde sagen, die beste Finanzierungsberaterin, die ist bei uns im Club, die ist auch in diesen Chats mit drin. Wir haben eine ganz tolle Technikexpertin, die dann auch sowas eben direkt beantworten kann. Ja.
Sehr wertvoll, ja. Da kann der ein oder andere sich wahrscheinlich eine Menge an Lehrgeld sparen, was sonst halt irgendwie rausgeflossen wäre für, ich habe halt was gekauft und da war halt eine Sache, die ich nicht so ganz verstanden habe, aber die war noch nicht so gut wie zum Beispiel, ja, so Klassiker, es ist ein Dachgeschoss dabei, ich habe es als Wohnfläche gekauft, aber es ist leider doch nur eingetragener Hobbyraum, wenn überhaupt.
Das ist so oft, wirklich so oft haben wir das, dass die Leute dann fragen, das ist ganz komisch, verkauft werden mir hier 50 Quadratmeter, aber Wohnfläche im Grundbuch oder wo auch immer, ne, stehen irgendwie nur 35 und das ist immer das Dachgeschoss mit dieser, mit dem Hobbyraum, der mitverkauft wird.
Ja, das muss echt nicht sein, weil da geht wirklich, also ich sag mal, wenn ich es nur vermieten will und langfristige behalte, dann ist es nicht so schlimm, aber in dem Moment, wo ich dann halt mal wieder sage, hey, vielleicht möchte ich es jetzt verkaufen, weil die 10-Jahres-Frist ist abgelaufen oder ich will das Objekt nicht mehr, was auch immer, dann wird es blöd.
Genau, ja, und ich glaube, es wird auch blöd in dem Moment, wo das schon vermietet ist und das ist als Wohnfläche mit vermietet, ne? Weil dann kannst du ja auch in, das kann ja auch brenzlig werden, ne? Wenn da oben durchaus irgendwas passiert.
Ja. Ja, wir hatten das mal vor einer Weile mal, das ist schon länger her, da hatten wir so ein Ding gekauft. Wir wussten aber, dass es keine Wohnfläche ist und derjenige hat da oben seine Raben gehalten. Der hatte dann so 2 riesige Raben da drin sitzen. Das war ein bisschen strange.
Ehrlich?
Als wir dann da drin waren, ja. Aber das passiert natürlich sehr häufig.
Es gibt immer witzige Geschichten, ne? Maya und ich, wir haben auch ein Haus gekauft, also mitten in Berlin. Und da hat eine Familie gewohnt, die hatten 8 Labradore, wirklich riesige Labradore.
Das ist viel.
Und 15 Katzen und die hatten noch ein Zimmer, das war komplett gekachelt für die Katzen.
Mhm. Und, das war denn ihr Spielwiese?
Wahrscheinlich war es deren Spielwiese und es stinkt heute noch, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, die Toilette auch, weil es stinkt heute noch. Also wir haben es vor 3 Jahren renoviert und wirklich, also da, wir geben ja auch immer Tipps, ne, wie wir Raucherwohnungen renovieren ja. und so, aber dieses Katzenzimmer, das stinkt immer noch.
Das habt ihr nicht hingekriegt? Ja, also wir haben bisher alles immer rausgekriegt an Gerüchen. Nur das Einzige, was wir mal hatten, da ist eine Frau in der Wohnung gestorben und es wurde lange nicht festgestellt. Und die lag dann da eine Weile. Keine Angehörigen und wie das halt so ist. Keiner hat es gemerkt. Irgendwann wurden die Rechnungen nicht mehr gezahlt und dann...
Wie furchtbar. Und wie lange lag die da?
Also fast 2 Monate. Also es war schon lang.
Okay. Und war das eure Wohnung?
Ja, ja.
Und Jan?
Boah, also erst so oberflächlich saniert. Also renoviert er. Dann wieder rausgerissen und kernsaniert. Und irgendwann teilweise sogar tragende Elemente abgetragen und neu gebaut, weil es nicht ging.
Und riecht das noch oder ist es?
Nee, jetzt nicht mehr, aber es ist schon, war schon sehr intensiv. War eine sehr unangenehme Geschichte, ja.
Okay, also immer jeden Monat die Mieter anrufen, meinst du?
Ja, vielleicht nicht das, aber du weißt ja, wie das ist. Manchmal, je nachdem, wie groß die Portfolios werden, dann manchmal geht schon auch was unter. Also ja. Es ist auch schon passiert, dass wir mal ein Haus gekauft haben, das wir machen wollten, und dann haben wir nach 1,5 Jahren festgestellt, hey, wir haben noch nichts gemacht mit dem Haus, weil wir es vergessen haben einfach, dass es da ist. Ja, die Skalierung muss natürlich auch immer in den richtigen Schritten erfolgen, und wenn es schnell wächst, dann wackelt es auch manchmal. Das, was du vorher angesprochen hast, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist auch meine Erfahrung von Immobilien-Events. Safe Space für Frauen, weil viele auch gar nicht auf die Idee kommen. Also wenn ich jetzt so schaue, wer alles Immobilien hat und das auch in Instagram sehe, bei mir die Followerschaft ist so 70-30 zugunsten der Männer. Und die meisten Frauen, die ich kenne, die haben keine Immobilie. Oder sie sitzen dann nachher irgendwo bei uns oder bei anderen und sagen, hey, ich würde gerne mit meinem Partner zusammen eine Immobilie kaufen. Wo ich sage, auf keinen Fall. Du kaufst eine und du kaufst eine. Und sagen, ja, naja, wir lieben uns. Sag ich, ja, das ist schön, aber du kaufst eine und du kaufst eine. Und leider, im Regelfall ist das Ergebnis, dass sie zusammen kaufen. Und das finde ich einfach ein ganz beschissenes Setup. Was ist da deine Meinung dazu?
Ja, genau so. Also ich beobachte erstens genau das Gleiche, dass Frauen erstmal gar nicht auf die Idee kommen, dass sie selber Immobilien kaufen können. Mhm. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele denken, man muss schon reich sein, um in Immobilien zu investieren. Und das ist ja gar nicht so. So genau. Eher im Gegenteil.
Mit dem Glaubenssatz darfst du gerne mal direkt aufräumen.
Genau. Also Immobilien machen einen reich. Und wir hatten jetzt das wenigste Eigenkapital, das bei uns eingesetzt wurde im Club, war 9.000 Euro. Da hat eine Frau in Essen eine Wohnung gekauft. Und
was hat die gekostet?
Also die wollten 65.000 Euro und sie hat auf 43.000 mit unseren Tipps runtergehandelt und hat dann eben 9.000 Euro gut, ne? Und,
ja, cool.
Ja, und die ist auch ziemlich gut vermietet in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und
das heißt aber auch im Umkehrschluss, für die Dame hat sich das Geld, das sie für Happy Immo ausgegeben hat oder investiert hat, auch mehr als rentiert, oder?
Auf jeden Fall, also für jeden rentiert sich das Geld,
ja,
das
weil,
sie für
Happy Immo ausgeben. Das ist ja auch was, was manche vielleicht auch oft nicht verstehen. Wenn ich ein paar tausend Euro für mein Wissen oder für meine Weiterbildung oder für Skills oder so ausgebe, was macht es mit mir? Ich kaufe die Wohnung so, 10.000 mehr gezahlt, oder ich kaufe sie so, 10.000 weniger gezahlt. Okay, das ist jetzt ein Fall, aber projiziere ich das mal auf 50 oder 100 Käufe, dann hat es natürlich einen sehr großen Effekt.
Ja, und das würde ich auch sagen, dass die meisten unserer Frauen wirklich die Preise nochmal ziemlich gut runterhandeln. Mhm. Und was sie bei uns auch kriegen, sie kriegen bei uns immer den Bankwert, ne? Also wir sagen denen immer, was ist die Wohnung laut Bank wert?
Ja.
Und damit können die ziemlich gut.
Ja, ja, genau.
Mhm. Und damit können die einfach total gut auch in die Kaufverhandlungen treten.
Cooler, ne? Punkt, bevor wir weitergehen. Das heißt, ich meine, Frauen sind ja sowieso nicht diejenigen, die gerne verhandeln im Regelfall, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, aber die meisten Frauen tun sich schwer oder haben einfach das nicht so im Blut wie jetzt der arabische Markthändler. Ich bin auch gar kein guter Verhandler und ich mag das auch gar nicht. Das macht bei uns in der Company auch der Simon, der verhandelt, bis es brenzlig wird, und das funktioniert meistens gut, manchmal verhandelt er zu viel. Simon, gell? Aber im Großen und Ganzen macht er das sehr gut. Und ich beobachte es bei Frauen ja auch. Also wenn ich jetzt, ich habe selten eine Frau irgendwo stehen sehen und sagen, hey, komm, mach mal da noch ein paar Euro runter. Und bei Männern passiert es ja automatisch. Und das heißt, ihr gebt den Frauen auch noch irgendwie Tools und Möglichkeiten an die Hand, wie sie das machen können.
Auf jeden Fall. Also das lernen die bei uns. Mhm. Und ich muss mal sagen, wenn ich eins in China gelernt habe, dann verhandeln. Mhm. Und mir macht das auch total viel Spaß. Und bei uns deshalb, ich würde gerne mal mit dem Simon verhandeln.
Mhm. Ja, kannst du gerne machen.
Und das bringen wir denen, da gibt es dann Tipps von uns. Und das machen die auch. Also ganz ehrlich, ich glaube, bei uns im Club gibt es auch wahnsinnig viele Frauen, die auch total charmant einsetzen, dass sie Frauen sind. So, und das kann man auch.
Würde ich als Frau auf jeden Fall machen.
Oder? Ich nehme mich auch. Also dazu rate ich auch. Und,
ich habe so ein paar Kumpels, die können perfekt Deutsch, aber sie tun so, als ob sie, keine Ahnung, nur so ein bisschen Deutsch können, so halb türkisch. Die wechseln dann nach 3 Sätzen auf Du aus Versehen und setzen das auch massiv ein in so Verhandlungssituationen, wo ich mir denke, hey, du Kleiner, das ist echt. Geil, ah, asozial, mega. Aber funktioniert hervorragend.
Genau,
das heißt, wenn du deine vermeintliche Schwäche nutzt, um sie zu einer Stärke zu machen, ist das natürlich sehr wertvoll.
Genau, und noch so ein Tipp ist, das ist eigentlich genau der gleiche Tipp. Wir raten auch immer dazu, irgendwie einen persönlichen Draht zu finden. Mhm. Ne? Und was auch immer total gut ist, wenn man sagt, man hat Kinder und man muss doch vorsorgen und so weiter. Ja, also das sind einfach ziemlich gute Tipps, wo man ganz gut weiterkommen kann.
Eine andere Frage, die ereilt mich häufig gerade von Frauen, die sagen, hey, ja, ist schön und gut, mit Maklern zu netzwerken und so, aber häufig kommt es dann falsch an. Habt ihr da irgendwelche Ideen, Möglichkeiten, Handlungsweisen, sodass halt eine Frau nicht per se in irgendwie diese Dating-Schiene rutschen muss? Oder hast du komische Erfahrungen da gemacht?
Nee, ich habe da nicht so. Also was ich wirklich mal, meine komischste Erfahrung war, ich habe mir eine Wohnung angeguckt, zum Glück mit einem meiner Lieblingsmakler. Und der Typ, der Mieter, ja, der war eigentlich total nett, Sozialarbeiter und sowas. Der hat aber irgendwie sich in seiner Kunst verwirklicht und hatte überall Bilder und Statuen von nackten Frauen, aber so gekreuzigten nackten Frauen rumstehen.
Auch speziell.
Ja, und auf dem Balkon waren dann so zwei Blumentöpfe, da war einfach nur Erde drin und mit so zwei Schildern, so einmal Ida, Kreuz und noch irgendein Name. Und das war so, da habe ich gedacht, oh.
Was, also lag da, seine Katzen oder so?
Ich habe nicht nachgefragt, ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, es waren die Katzen. Auf jeden Fall.
Hoffe ich auch, ja.
Also ich glaube, sowas könnte unangenehm werden, mhm, ja, wenn du als Frau sowas alleine besichtigst. Mhm. Aber wenn du da einen coolen Makler oder eine Maklerin dabei hast, dann muss man sich da ja keine Sorgen machen.
Thema Besichtigung alleine. Ich weiß von meiner Freundin, die hat hier und da mal gesagt, dass ihr das unangenehm ist, bei dem einen oder anderen Mieter da hinzugehen. Weil sie halt als Frau, junge Frau, und dann ist halt ein Mann und irgendwie strange zusammen in der Wohnung. Habt ihr da irgendwelche Vorgehensweisen, was ihr da mit euren Damen macht?
Also, das Gefühl kennen wir total. Also wir haben ja genau diesen Safe Space, wo, mhm, das dann eben auch geteilt wird, diese Sorge. Und also entweder muss man jemanden mitnehmen, aber das ist natürlich ein bisschen ineffizient. Mhm. Ich würde sagen, man kann dann auch einfach sich draußen treffen, mhm, oder man lässt die Mieter ins Büro kommen, ja, solche Sachen. Ne? Das sind dann so die Tipps.
Ich habe ja gerade auf dem Weg hierher nochmal euch auseinandergestalkt und ein Reel gesehen, wo du beschrieben hast, dass du es super smart findest, auch mit Freundinnen zusammen was zu machen, nicht mit dem Partner. Bin ich auf jeden Fall gleicher Meinung. Ich finde so Gemeinschaften immer cool. Ich bin allerdings kein Fan von GbRs, aber das sind alles persönliche Vorlieben. Ich meine, in dem Fall hast du ja vielleicht einfach auch eine Partnerin mit an Bord, wo du sagen kannst, hey, wir gehen kurz zu zweit.
Genau, also wir haben auch, also ich habe auch mit Freundinnen zusammen investiert oder auch im Happy Immo intern investiert, mhm, und da hatten wir, also wir hatten nicht diese unangenehmen Situationen, mhm, aber, oder ich hole mal weiter aus, ja, also hier in der Gerne, Nähe gab es eine Wohnung, die habe ich gefunden an einem schwarzen Brett, und das war einfach so ein super Preis für diese Lage, dass ich gedacht habe, okay, den Zettel nehme ich mit, diese Wohnung, die kaufe ich auf jeden Fall. So, dann bin ich mit meinem Mann hingegangen und er meinte, nee, auf gar keinen Fall, kauf mir das. Das ist so eine Schrottbude. Weil dieses,
ist er im Immobilienbereich?
Der ist auch im Immobilienbereich, ah, ja, okay, genau.
Ich wollte nur mal kurz zwischenfragen.
Genau. Und wir haben dann auch drei diverse befreundete Handwerker oder auch von Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und sowas, in die Wohnung geschickt. Und alle drei haben gesagt, nee, das ist ein Groschengrab, auf keinen Fall rein investieren.
Ja, das Wort gelernt, Groschengrab, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist ein gutes Wort, gerade bei Immobilien.
Kommt es aus dem hessischen Raum?
Könnte sein.
Ja.
Wahrscheinlich. So, und dann habe ich aber so an diese Lage geglaubt und habe gedacht, nee, okay, dann mache ich es halt nicht mit dir, sondern mit Maya und Angela. Und wir haben die Wohnung gekauft und dann war es eben so, dass uns auch wirklich jeder Handwerker das Gelbe vom Ei erzählt hat, ja, was das alles kosten würde, um die zu renovieren. Und wir haben dann aber die perfekten Handwerker gefunden, die wir schon vorher kannten, die uns das wirklich für ein Drittel von dem Preis, was alle anderen gesagt haben, renoviert haben. Und das sah top aus. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist was, das war super, dass wir da zu dritt waren, weil wir einfach dann uns auch gegenseitig den Rücken gestärkt haben, ne? Weil das ist natürlich schon
guter
schwierig,
Punkt, ja,
wenn ich jetzt da bin, mein Mann, also das wird dir auch so gehen, ne? Wenn du was kaufst, deine Freundin sagt, nee, das ist Schrott, dann hinterfragt man das schon nochmal mehr.
Auf jeden,
ja,
Fall.
Genau, und dann ist es super, wenn man da Investorinnen an der Seite hat, die auf der gleichen Seite sind.
Und auch gegenüber den Handwerkern. Das hat jetzt,
auf jeden Fall,
hat
genau,
jetzt gar nichts mit meiner Frau zu tun, wenn ich alleine mit vier Handwerkern in der Wohnung stehe, die erzählen mir ihre Geschichte, die sind ein Team, ich bin,
ja,
alleine.
Ja, genau.
Versus ich komme zu dritt und bin auch ein Team, dann ist das Machtverhältnis, ich meine, im Endeffekt sind wir alles noch irgendwo Urmenschen, da macht es Uga Uga und gegen Uga Uga gegen Uga Uga und dann ist das ausgeglichen, dann funktioniert das viel besser.
Genau. Und manchmal muss man auch so ein bisschen faken, ne? Also was wir auch machen oder auch unseren Frauen beibringen, ist gerade bei so Themen wie Notaren oder sowas, mhm, ja, also Makler und Verkäufer, die haben es ja schon ganz oft drauf, die Leute zu überreden, bei ihrem Lieblingsnotar oder sowas zu unterschreiben.
Ja.
Ne? Und wir, also bei uns lernt man dann auch, wie man durchsetzt, nee, dass man wirklich die Notarin des eigenen Vertrauens da nimmt.
Wir wissen ja, Kickbacks dürfen Notare nicht geben oder nehmen. Nichtsdestotrotz passiert es in der Realität sehr häufig.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein Treiber dafür, warum alle immer zum Gleichen gehen. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch schon. Wir haben 2 Notare, mit denen wir eigentlich alles machen. Wir versuchen alle dahin zu treiben, weil es für uns für einen Workflow einfach ist. Unsere Backoffice-Leute gegenseitig duzen sich, die kennen sich privat und das geht so schnell versus neuer Notar und die müssen manche Sachen gar nicht fragen, weil sie von uns eh alles wissen.
Genau, bei uns ist das genauso.
Das ist schon ein Vorteil.
Aber auch, deswegen ist es eben auch gut, ne, für die Frauen, wenn die auch ihren Lieblingsnotar haben, weil sie dann einfach wissen, da ist der Vertrag dann auch genau so, wie sie es brauchen.
Und Notar ist nicht gleich Notar. Also es, klar, die haben alle gesetzliche Rahmenbedingungen, die sie sich halten müssen, aber nichtsdestotrotz, der eine Notar hat halt eine Klausel noch drin, die vielleicht sehr wertvoll sein kann und wenn die fehlt, kann es problematisch werden.
Genau.
Beispiel, Kaufpreis wird nicht gezahlt, dass du einfach rückabwickeln kannst, ohne das gerichtlich zu vollstrecken. Das ist schon sehr wertvoll, wenn es drinsteht. Hatten wir leider schon.
Genau.
Nachdem wir es nicht drinstehen hatten.
Und wie habt ihr es gelöst?
Ja, geklagt. Es hat halt 9 Monate oder 10 Monate gedauert.
Okay.
Und solange ist halt das Ding blockiert und das Grundbuch voll. Und
ja, genau. Mega nervig. Ich finde immer wichtig, das hat aber, das steht nur indirekt im Kaufvertrag. Ich finde immer wichtig, dass man zumindest daran erinnert wird, zu versuchen, die Provision für die Makler erst dann zu zahlen, wenn Closing eintritt. Ne? Weil die meisten Makler halten dir die Hand auf direkt nach Unterschrift Kaufvertrag. Und es kann
eben noch so viel.
Genau. Und es kann ja auch so viel passieren, genau wie du es gerade sagst.
Ganz, ganz wertvoller Tipp, glaube ich. Als ich das erste Mal eine Wohnung gekauft habe, war ich beim Notar und dann hat sie gesagt, herzlichen Glückwunsch und hier ist meine Rechnung.
Genau.
Da war ich irritiert. Ich so, krass, verstehe ich, aber war krass. Und ich habe das letztens auch mal bei euch online aufgeschnappt. Ich fand das einen sehr, sehr, sehr wertvollen Tipp, weil der ist für die Liquidität und für die Finanzierung und für den ganzen Ablauf, das vereinfacht es unheimlich.
Genau.
Ja.
Die meisten Makler wundern sich und haben da überhaupt keinen Bock drauf. Aber
wenn man es verhandelt, macht jeder.
Genau.
Ja, wenn es halt im Vertrag, also der Makler möchte dann auch im Vertrag drinstehen und so, damit ist sein Ding sicher, dann funktioniert es schon. Also ist mein Erfahrungswert, ja. Aber das ist ein wertvoller Tipp, den könnt ihr euch gerne von einer der Happy Immo Gründerinnen abklauen.
Genau, klaut den euch, finde auch, einer der wichtigsten Tipps.
Ja. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt da den Safe Space für Frauen gemacht, was ich super cool finde, weil die meisten nicht mal auf die Idee kommen. Habt ihr irgendwelche Ansätze, wie ihr Frauen auf die Idee bringt, Immobilien zu kaufen? Weil also ich push schon alle, die ich finde. Ich frage die so lange, bis sie was kaufen. Konsequent, unangenehm, dauerhaft, penetrant. Wir verkaufen Immos, aber die können kaufen, was sie wollen, wo sie wollen. Aber grundsätzlich ist es einfach aus meiner Perspektive nach das beste Konzept, um Vermögen aufzubauen mit wenig Kapital. Also wenn man noch nicht reich ist. Und habt ihr irgendwelche, ja, sagen wir mal, Aktivitäten, die Mädels bei euch quasi erstmal das eröffnen, dass sie sagen, hey, ich könnte ja auch eine Immobilie kaufen.
Also wir machen regelmäßig kostenlose Online-Workshops und da kriegen wir wirklich das Feedback, dass die wahnsinnig gut ankommen. Ja? Mhm. Also es gibt ja ziemlich viele kostenlose Online-Workshops und wir kriegen wirklich Feedback, das ist der Beste, weil wir die ersten 3 Schritte, also wir erklären den Frauen wirklich die ersten 3 Schritte zu ihrer ersten eigenen Wohnung und danach können die direkt loslegen und schauen, ne, wie weit sie kommen alleine oder dann mit uns weitermachen. Und das Wichtigste ist wirklich bei Immobilien das Mindset, würde ich sagen. Mhm. Ja, also ich glaube, das schlimmste Glaubenssatz ist eben, den haben wir vorhin schon behandelt, ja, dass man denkt, man braucht viel mehr Geld, um in Immobilien zu investieren.
Neben Schimmel und Messi, allen Vorteilen, die es sonst so gibt.
Zweites ist nämlich der Messi. Das muss man dann eben auch noch irgendwie entkräften. Also bei
wie viele Messis hattest du schon?
Ja, 0. Mhm. Tatsächlich hatte ein ehemaliger Ex-Freund, glaube ich, von der Maya mal einen Messi.
Ja.
Aber also bei uns bei Happy Immo gibt es 5 Tipps, wie man einen Messi vermeidet. Ja. Und er hat keinen von diesen Tipps angewendet. Ja. Er hat einfach blind an irgendjemanden vermietet und da muss man sich auch nicht wundern.
Ja, ja. Meine Erfahrung mit Messis ist, dass das meistens auch unproblematische Mieter sind. Die problematischen Mieter sind nicht die Messis, sondern die nicht zahlen und eigentlich nur mit dem Mieterschutzbund agieren. Die sind eher die Probleme machen, aus meiner Erfahrung. Also Messis sind, glaube ich, einer der unrelevantesten Punkte, den man da irgendwo finden kann. Wenn du jetzt sagst, du machst da freie Online-Webinare so und die Leute können sich da halt mal so die ersten Nuggets holen. Hast du irgendeinen Erfahrungswert, wie lange es dauert, wenn jetzt vielleicht auch eine Frau bei euch im Happy Immo Club drin ist? Ich trete ein, bis ich sitze beim Notar.
Also wir haben jetzt unseren Crashkurs gestartet im März und die ersten Wohnungen wurden nach 5 Wochen gekauft.
Oh, das ist eine gute Zeit.
Das war jetzt aber wirklich super schnell. Also
die waren
wirklich
committed.
Schnell. Genau. Ansonsten sagen wir, also die meisten, was wir so sehen, ja, die meisten, die mit uns irgendwie in Berührung kommen, bis sie ihre erste Wohnung gekauft haben, dauert 9 Monate. Mhm. Bis sie ihren Kurs bei uns machen, dauert 6 Monate. Mhm. Und dann nach 3 Monaten kaufen sie auch ihre erste Wohnung. Mhm. Ja, so. Was sie aber auch sehen, dass sobald jemand gekauft hat, 1 Monat später kommt die nächste Wohnung. Also das haben wir
ziemlich häufig. Da habe ich direkt den Werbeslogan so, von nichts bis zur ersten Wohnung in der gleichen Zeit wie in der die Schwangerschaft, so, 9 Monate.
Stimmt.
Vielleicht könnt ihr das noch irgendwie mal zusammenbasteln. Passt auch zu Frauen.
Genau, sehr gut.
Weil für Männer brauchst du die Werbung nicht.
Ja.
Ja, vielleicht kann man auch ein geiles Bild machen mit so einer Immobilie. So einer wie dem auch sei.
Ja, ich denke drüber nach.
Ja, ist vielleicht witzig. Ja, okay, also das ist ja relativ schnell, weil also ich kriege ja viel mit von anderen Coachings, Seminaren, Workshops, was da so alles gibt. Und häufig ist es so, dass es so diese Weiterbilder gibt, die aber keine, also nicht diesen Action-Step schaffen. Also die Conversion zu, ich mache wirklich was.
Also ich finde, diese 6 Monate, bis die Frauen unseren Kurs kaufen oder mitmachen, die finde ich lang. Ja. Also das finde ich noch zu lang. Danach, dass sie dann kaufen, das stimmt, das ist schnell, aber schafft jetzt auch nicht jeder, ne? Aber das ist schon ziemlich oft. Und was auch, was man aber auch sagen muss, ich glaube, es lohnt sich auch, den Kurs oder bei irgendjemand anderem einen Kurs mitzumachen, wenn man noch nicht total bereit ist. Ne? Ja. Weil in dem Kurs, also zumindest bei uns, kriegt man dieses Mindset und man ist auch in dieser, also ganz ehrlich, wir haben diese WhatsApp-Gruppe.
Die Frage ist ja auch, warum bin ich nicht bereit?
Zum Beispiel, aber was ich auch sagen will, ja, wir haben diese WhatsApp-Gruppe und sobald die erste Frau ihr Foto postet von sich beim Notar, kriegen alle Torschlusspanik und wollen das auch.
Das ist aber wertvoll.
Genau, das ist total der...
gegenseitig.
Genau.
Ja, also sehr, sehr cool. Die Gruppe ist natürlich so auch ein Treiber und wenn da dieser kompetitive Gedanke entsteht, boah, jetzt hat sie was gekauft, ich will jetzt auch so langsam, glaube ich, ist das super wertvoll. Aber was du gerade beschrieben hast mit diesen 6 Monaten, vielleicht liegt es auch daran, dass einfach viele noch gar nicht den Gedanken irgendwie gesät haben in sich und die Inception hat noch nicht stattgefunden. Das müsst ihr dann noch machen und den Glaubenssatz ins Gehirn einpflanzen. Und in dem Moment, wo ich halt Wissen sammle, weil warum will ich nicht, weil ich Angst habe oder nicht weiß und es ist was Neues, es ist was Fremdes und das fällt mir schwer. Aber in dem Moment, wo ich natürlich Wissen sammle, ist es natürlich schon auch so, dass ich dann, okay, guck mal hier, Notar ist eigentlich nicht schlimm, Besichtigung ist nicht schlimm, Finanzierung ist auch nicht schlimm und Risiko ist eigentlich auch nicht so schlimm. Und auf einmal merke ich, hey, könnte ja eine Option werden. Aber solange ich kein Wissen habe und kein so, quasi so ein Wissensnetz im Kopf, dann ist halt einfach sehr schwierig.
Genau, genau, ich sehe es auch so. Und ich glaube, viele haben noch, du hast eben gesagt, ne, du glaubst, dass Immobilie, also wenn man noch nicht reich ist, dass das dann der beste Weg ist, um Kapital aufzubauen. Warum glaubst du das denn?
Ja gut, ich meine, für mich gibt es ein paar Sachen, die da grundlegend sind. Es ist einmal diese Eigenkapitalgeschichte und dass ich halt, ich sage mal, ich investiere 10.000 Euro, ich kriege aber meine Rendite auf 100.000 Euro. Das ist eine Verzehnfachung von dem, was ich investiere. Und wenn dann die Eigenkapitalrendite hoch ist, entwickelt sich halt schnell Vermögen. Plus ich habe noch diesen Steuervorteil aktuell, der halt groß ist mit nach 10 Jahren Verkaufen. Wenn ich das jetzt mit einer Aktie vergleiche, die kann auch sehr gut laufen, aber du kannst es halt sonst im Private Equity Bereich, aber sonst, sagen wir mal, in der Einfachheit und in der Risikolosigkeit funktioniert es nur mit Immobilien.
Genau, und ich glaube auch, dass dieser der Hebeleffekt, ne, was du gerade beschrieben hast, das ist auch was gar nicht alle auf dem Schirm haben. Denn sobald man das auf dem Schirm hat, ist eigentlich klar, ne? Man investiert 10.000 Euro, man kriegt die Rendite auf 100.000 Euro, du hast es gerade gesagt, und auch genau deshalb bin ich auch so ein großer Immobilienfan.
Eine Frage, was ich mitbekomme, gerade bei Frauen, die investieren. Bei Männern ist häufig das Thema, ja, ich will investieren, die wollen schon mit 14 eine Immobilie kaufen, aber sind halt nicht kapitaltechnisch ready. Und bei Frauen stelle ich häufig fest, umso mehr Frauen irgendwie so, mit denen ich drüber spreche, die haben alle das Eigenkapital. Es ist nicht so, dass die jetzt ihr Geld irgendwo bei Zalando liegen lassen haben. Nee, alle, die investieren wollen und sich auch ansatzweise damit beschäftigen und sagen, hey, es könnte eine Option sein, die haben nicht so 10, 20, die haben auch 100, 200.000 Euro einfach rumliegen. Das vergammelt auf dem Konto.
Ja, das ist verrückt, ne? Ich verstehe es auch nicht. Und wir haben auch viele Frauen, die dann aber zu uns kommen und sagen, hier, ich habe jetzt 100.000 Euro, 200.000 Euro. Ich brauche doch gar keine Finanzierung. Ich kaufe die Wohnung doch all cash.
Oh ja.
Und da müssen wir auch immer anfangen.
Was ist eure Meinung dazu?
Ja, auf keinen Fall. Also es kommt drauf an, ne? Es kann eine gute Idee sein, wenn man nicht finanzierbar ist. Also wenn du jetzt selbstständig bist und wenn dich jede Bank jetzt abgelehnt hat, dann kannst du das machen. Da muss ich aber überlegen.
Aber wie oft passiert das in der Realität?
Also zum Beispiel, genau, ich finde auch, wir haben schon viele Frauen, die zu uns kommen, die keine Finanzierung kriegen, aber wir haben eben eine wirklich ganz tolle Finanzierungsberaterin, die für fast jeden dann doch noch eine Finanzierung bekommt. Ja, aber es gibt trotzdem, es gibt den Fall, dass man keine Finanzierung bekommt. Und dann, glaube ich, muss man sich wirklich überlegen, dass man Immobilien mit Aktien und ETFs vergleichen. Mhm. Ne? Und dann brauchst du auf jeden Fall eine Immobilie, die dir ab sofort mindestens 6% Rendite erwirtschaftet, sonst darfst du es eigentlich nicht machen.
Ja, und nochmal eine Frage zur Finanzierung. Stellst du einen Unterschied fest in der Finanzierbarkeit Mann-Frau?
Also, es kommt drauf an. Von den Banken her nein, von den Finanzierungsberatern schon. Also ich wollte mit 26, als ich meinen ersten Job hatte, bin ich zu einem Bankberater gegangen und wollte wissen, wie viel Immobilie ich mir leisten kann. Ja. Und der meinte, nee, junge Frau, kommen Sie mal wieder mit, wenn Sie einen Mann haben oder mit Ihrem Mann.
Geil, richtig oldschool.
Und ich glaube, genau. Und wenn ich diese Geschichte erzähle bei uns im Club, dann sagen aber ganz viele Anais, genau das Gleiche hatte ich auch. Das gibt es immer noch. Mhm. Und ich glaube, dass viele Frauen von Bankberatern da nicht so ernst genommen werden. Aber wenn sie dann beim richtigen Bankberater oder richtigen Bankberaterin sind, dann glaube ich, macht es keinen Unterschied. Aber ich glaube, am Anfang wird man als Frau wirklich erstmal so angeguckt, willst du das denn wirklich?
Was ja ganz witzig ist, weil wenn ich jetzt drauf schaue, über die letzten 10 Jahre, wer so bei uns Immobilien gekauft hat, männlich und weiblich, wesentlich mehr männlich, dann sind häufig die Frauen trotzdem die besseren Investorinnen, weil sie vielleicht ein bisschen gewissenhafter sind, ein bisschen vorsichtiger. Bisschen weniger Risiko und ein bisschen ordentlicher und gerade im Asset Management besser funktionieren als viele Typen.
Ja, das ist verrückt, ne? Das sehen wir auch.
Aber gleichzeitig werden die diskriminiert von der Finanzierungsseite dann.
Ja, komisch, ne? Wirklich komisch. Und ja, genau, nee, hast du recht. Und auch, Frauen sind ja auch diejenigen, die meistens die finale Kaufentscheidung treffen, ne? Und trotzdem.
Auch bei den Männern.
Genau, ja, genau.
Also häufig, für die sehr Männer, häufig, ne? Ja, das kriege ich häufig mit, ja.
Genau. Und trotzdem. Also was mich daran so schockiert, ist, dass Frauen, wir haben auch ganz viele Paare oder in meinem Freundeskreis habe ich das auch viel beobachtet, ne? Es gibt Paare, die suchen sich ihr Eigenheim. Wer sucht's aus? Die Frau sucht's aus, aber wer kauft das? Wer steht im Grundbuch? Der Mann. Ja. Und die Frau, das war auch so ein Grund, warum ich auch Happy Immo mitgegründet habe, weil das echt das ist, was mich am wütendsten macht. Ich habe wirklich viele Paare gesehen, der Mann kauft die Wohnung, weil die Frau verdient weniger als der Mann und deshalb läuft die Finanzierung über ihn, aber die Frau zahlt ihm dann eine Miete, ne? Mhm. Und das ist ja total albern, weil dann zahlt ja dann die Frau dem Mann die Wohnung ab.
Besser wäre es, wenn sie sich dann eine Immobilie kauft zur Kapitalanlage einfach und die dann vor sich hin entwickeln lässt.
Auf jeden Fall.
Ich finde sowieso diese Unabhängigkeit, die ich durch eigene Immobilien erreichen kann, jetzt sagen wir als Mann oder als Frau, das ist jetzt vollkommen dahingestellt, einfach als Individuum, die ist so wertvoll.
Genau, das finde ich auch. Und ich finde, es geht da um Unabhängigkeit gegenüber der Partnerin oder dem Partner, aber auch gegenüber dem Arbeitgeber.
Ja.
Weil ich kenne auch so viele Menschen, ich kenne viele Menschen, die sind in Beziehungen und können sich nicht trennen, weil ihnen das Geld fehlt. Aber ich kenne eben auch viele Menschen, die sind quasi in einer Jobbeziehung, also die sind angestellt und haben überhaupt keinen Bock mehr, sind total unglücklich, aber können nicht gehen, weil sie natürlich jetzt nicht 3, 4, 5, 6 Monate ohne Geld leben können.
Ja, und da ist natürlich ganz schön, wenn ich mal so die erste Immobilie gekauft habe und die habe ich ein bisschen entwickelt und ein bisschen renoviert und sehe, hey, guck mal, die macht mir jetzt 200 Euro im Monat. Wenn ich das jetzt noch 10, 15 Mal mache, dann kann ich mit ein bisschen Entwicklung drüber nachdenken, dass ich mal nur noch das mache. Was ja ganz cool ist, weil wer 15 Immobilien hat, jeder, der 15 hat, weiß, das ist kein Fulltime-Job. Es geht wesentlich mehr. Ab einer gewissen Grenze wird es dann auf einmal ein Fulltime-Job. Da muss man, glaube ich, seine Skalierungsstrategien anwenden, um nicht nur noch Immobilienverwalter zu sein. Aber bis dahin ist das schon eine coole Alternative, wenn man in so einer unbeliebten Jobbeziehung ist.
Genau. Und für, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ich glaube auch, man braucht gar nicht so wahnsinnig viele Immobilien. Mhm. Ne? 10 bis 15 Immobilien reichen irgendwann, um genug passives Einkommen zu haben. Und das kann man eben in 10 Jahren erreichen. Ne? Jedes Jahr eine Immobilie, das kann man eben umsetzen.
Ich sage immer, jedes Jahr eine Immobilie sind in 20 Jahren 100 Immobilien, weil ich verkaufe die erste nach 10 Jahren. Aus der ersten wird ein Mehrfamilienhaus und das Ganze mache ich dann ein paar Mal. Und wer sich 20 Jahre Zeit nehmen kann, vielleicht hören ein paar Leute zu, die jetzt gerade 18 geworden sind und kann auch mit 14 eine Immobilie kaufen. Man kann sogar als Kind eine Immobilie kaufen. Rein rechtlich geht das alles.
Wie geht das?
Kaufst halt einfach mit den Eltern und es gibt Vormundschaftsgericht und so, aber das funktioniert.
Und wer steht im Grundbuch? Du als Kind?
Das weiß ich nicht. Ich hatte einen Freund, der das gemacht hat. Das könnte ich mal nachforschen.
Cool, mach
und,
das mal.
Und wenn ich halt viel Zeit habe, kann ich jetzt mal mit einer kleinen anfangen Und dann entwickelt die sich und wie du sagst, 10 reichen ja auch, weil nach einer Weile ist was getilgt, dann kommt eine Refinanzierung, die ist vielleicht günstiger, vielleicht auch teurer, gerade eben sind Refinanzierungen manchmal teurer. Für alle die, die nicht gut getilgt haben, ohne Tilgung macht übrigens nicht so viel Sinn aus meiner Perspektive, aber da gibt es verschiedene Meinungen. Daraus entwickelt sich ja schon was.
Total, also man
aber fängt... Ich muss Zeit mitbringen, das was du gesagt hast. Also ich sehe auch genau. So eine 10-Jahres-Zeitraum realistisch, wenn jemand sagt, er möchte in 2 Jahren ready sein, dann sollte er vielleicht lieber ein aktiveres Business dazu machen.
Also das haben wir auch. Wir haben auch oft Frauen, die zu uns kommen und sagen, in 5 Jahren, ich habe jetzt 40.000 Euro, in 5 Jahren will ich von meinen Immobilien leben können. Und das ist schwierig. Ne? Man darf jetzt auch keinen Quatsch erzählen und den Leuten versprechen. Ja. Aber wenn man Zeit mitbringt, dann geht das eben. Und wenn man mit 10.000 Euro anfängt, man kauft eine 100.000 Euro Immobilie, dann verkauft man die in 10 Jahren, dann ist die 200.000 wert. Ne? Im Schnitt hat man ja eine ziemlich gute Wertsteigerung.
Ja.
Dann hast du irgendwie die 100.000 vielleicht noch nicht abbezahlt, aber du hast aus 10.000 mindestens 100.000 Euro Gewinn gemacht.
Und das ist eine Verzehnfachung, gell? Darüber wollen wir mal kurz sprechen.
Auf jeden Fall, genau.
10, Faktor 10x, das mache ich nicht mit einer Aktie im einfachsten Fall. Und vor allem nicht mit dem Risikoverhältnis, das finde ich immer wichtig.
Genau, das finde ich nämlich auch wichtig. Ich habe nämlich 10.000 Euro in Wirecard gesteckt, sind natürlich weg. Ne? Und das passiert bei einer Immobilie nicht. Also es kann passieren, logisch, aber dafür gibt es ja Clubs wie uns, wo man einfach lernt, wie man smart
investiert. Ich finde aber auch, die 10.000 Euro sind nicht weg, sondern ich habe was für 100 gekauft, was vielleicht nur 70 wert war.
Und genau das denke ich mir nämlich auch.
Und
also das
diese
auch
Angst, die versuche ich oft Leuten wegzunehmen. Sag, hey, du hast du halt Scheiße gekauft. Im Worst Case hast du dein Geld verbrannt, dein EK und nochmal 10 dazu. Aber that's it. Also die Wohnung ist nicht null wert.
Genau, das sage ich auch immer. Also du hast vielleicht, und du hast vielleicht aus diesen 10.000 Euro, dann hast du eben nicht 100.000 rausgemacht, sondern 70.000. Ja. Und das ist ja immer noch ein guter Schnitt.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, du hast jetzt bei dem vorherigen Beispiel über 10 Jahre auch was getilgt. Das heißt, dein EK hat sich meistens eher ver-13-facht. Das ist schon super krass. Und das ist steuerfrei. Ja. Und wenn du das reinvestierst und nicht direkt rausballerst, dann glaube ich, kann da ein sehr großes Vermögen draus werden in der überschaubaren Zeit. Aber wie gesagt, wie du auch sagst, es dauert 10 Jahre. Ich muss mir da die Zeit nehmen, sonst das macht einfach keinen Sinn kurzfristig.
Ja, aber nach 10 Jahren kannst du was für 1 Million kaufen, ne?
Richtig.
Nach dieser Rechnung.
Ja, und falls du im 2. Jahr auch noch was gekauft hast, kannst du im Jahr drauf wieder was kaufen. Und dann fängt es exponentiell an, halt zu wachsen, das Portfolio.
Genau.
Dann kriegt es langsam Kraft.
Und deshalb, alle 18-Jährigen, startet jetzt.
Genau. Und für alle 18-Jährigen, die es noch nicht wissen, gerne zur Cashflow Conference kommen, weil da könnt ihr Anais und Maya live auf der Bühne erleben und euch noch ein bisschen Tipps abholen und vor allem vielleicht auch ein bisschen mit den Damen euch persönlich austauschen, weil das ist ja natürlich auch immer ganz wichtig, um mal ein bisschen ein Feeling dafür zu kriegen, wie sowas in echt aussehen kann, weil der Touchpoint funktioniert viel besser in echt als digital noch. Und da kriegt man einen ganz, ganz coolen Eindruck auf der Cashflow Conference. Ja. Wir verlinken hier auch nochmal alles drunten im Podcast. Da gibt es auch noch einen Code. Ich weiß gerade nicht, wie der auswendig heißt. Das ist HappyImmo10. Kann das sein? Ich weiß nicht, wie der Code heißt. Wir verlinken ihn auf jeden Fall unten in den Shownotes. Da könnt ihr das nochmal anschauen. Genau. Bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, habe ich nochmal eine Frage. Hast du irgendein Wissensformat noch, wo du sagst, hey, das ist super zum mit Immobilien anfangen, Buch, online, abgesehen von Happy Immo, wo du sagst, hey, da kann man mal so die ersten Schritte machen? Oder ist es eine Möglichkeit bei euch zu sagen, hey, ich komme einfach in das von dir angesprochene Webinar und mach mal den ersten Touchpoint da?
Ich würde sagen, kommt zu uns ins Webinar. 22. April ist der nächste kostenlose Online-Workshop. Ansonsten haben wir auch einen Podcast, der Immo-Podcast, Investiere wie eine Frau. Und was finde ich sonst gut? Also ich glaube, guckt einfach, wer am besten zu euch passt. Ja? Guckt, wer sich mit Immobilien beschäftigt, wer was zu Immobilien postet, wen ihr am sympathischsten findet, folgt den Personen und greift da die besten Tipps ab.
Ja, okay, perfekt. Ja, dann werden wir die Sachen auch noch von dir in den Shownotes verlinken. Und in diesem Sinne, vielen Dank dir. Ich freue mich sehr auf die Cashflow-Conference und euch auf der Bühne.
Genau, ich freue mich auch total auf die Cashflow-Conference. Kommt auf jeden Fall dahin und ich freue mich auf euch.
Vielen Dank.